Liebe Gemeinde, noch 2 Tage, dann ist es schon wieder vorbei. 2024. Krass, oder? Wie schnell das Jahr vorbeigegangen ist. Es neigt sich dem Ende zu und mit ihm eine Zeit, wo wir miteinander unterwegs waren, wo wir mit Menschen in unseren persönlichen Beziehungen miteinander unterwegs waren und was uns auch geistlich geprägt hat. In diesem Gottesdienst, in dieser Predigt soll es zum Schluss noch einmal um den biblischen Leitvers gehen, der über 2024 gestanden hat. Es ist die Losung von 2024 und zum Glück habt ihr sie jetzt schon mal gehört in diesem Gottesdienst, weil ich weiß nicht, wer sich sonst noch so an sie erinnert hätte. Man geht ja ganz verschieden durch das Jahr. Für manche ist die Losung total wichtig. Für manche ist sie nach dem ersten Gottesdienst im Januar, wo wir schon mal darüber gepredigt haben, eigentlich wieder vergessen. Aber so ist es, manchmal ist es präsent oder es bleibt im Hintergrund oder manchmal hat es vielleicht auch keine direkte Bedeutung für den Alltag. Egal wie das bei dir war, ich glaube, heute ist nochmal so ein guter Moment, um uns damit zu beschäftigen, um innezuhalten und diesen Vers vielleicht nochmal ins Zentrum zu stellen, so zum Jahresabschluss. Vielleicht auch, um das Jahr in einem anderen Licht zu betrachten, aber vielleicht auch, um uns inspirieren zu lassen, wie wir in Zukunft unterwegs sein können. Nochmal für die, die es noch nicht ganz mitbekommen haben. Die Losung lautet, sie ist ja immer noch gültig, alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Dieser Satz ist entnommen aus dem Korintherbrief und er lädt uns ein, unser Handeln und Denken an einem tiefgreifenden Prinzip auszurichten, der Liebe. Machen wir uns mal auf die Entdeckungsreise, was das konkret bedeutet. Ich fange aber zuerst mit ein bisschen Geschichtsnörderei an. Denn dieser Vers, der steht ja nicht einfach so alleine da. Wer Bibel liest und sich mit der Bibel auskennt, der weiß, niemals einen Bibeltext aus dem Kontext reißen. Sonst könnte da man eine ganz andere Bedeutung reinlegen, als es wirklich da steht. Die Worte, die der Apostel Paulus hier im ersten Korintherbrief niederschreibt, sind keine abstrakten Ratschläge, denn sie haben einen konkreten Anlass und eine ganz klare Zielgruppe. Um das Jahr 54 oder 55 nach Christus hielt sich Paulus in der Stadt Ephesus auf, als er Besuch aus der christlichen Gemeinde in Korinth erhielt. Das kann man so ein bisschen aus seinen Briefen lesen. Und diese Besucher berichten von schwierigen Entwicklungen in der korinthischen Gemeinde, die von Spaltungen, Konflikten und Unsicherheiten geprägt war. Und in seinem Brief geht Paulus detailliert auf diese Situation ein. Und dabei handelt es sich nicht nur um kleine Missverständnisse, wie sie immer mal zwischen Menschen wieder vorkommen, sondern um tiefgehende moralische, theologische und soziale Herausforderungen, denen die Gemeinde sich gegenübergestellt war. Man könnte meinen, er hätte auch heute in Mainz leben können und diesen Brief schreiben. Die Gemeinde kämpfte mit vielen Fragen, wie inneren Spannungen durch Fraktionen und Gruppierungen, aber auch moralischen Verfehlungen. Streitigkeiten, die vor weltlichen Gerichten ausgetragen wurden, Kontroversen um Sexualität, Ehe und Ehelosigkeit, Fragen darum, was richtig ist, was man machen darf, Essen von Fleisch, das Götzenopfern geweiht wurde, Uneinigkeit über die Feier des Abendmahls und den Stil des Gottesdienstes, den Umgang mit Geistesgaben, aber auch ganz grundlegende Fragen wie die Frage der Auferstehung. Diese Liste zeigt, die Gemeinde in Korinth war alles andere als harmonisch. Paulus sah die Gefahr, dass die Spannungen die Einheit der Gläubigen zerstören könnten. Mit seinem Brief versucht er, Brücken zu bauen und die Mitglieder zur Versöhnung und Einheit zu ermutigen. Die herausfordernde Gemeinde waren aber auch durch die besondere Situation in Korinth geprägt. Die Stadt war ein lebendiges Zentrum des Handels und der kulturellen Vielfalt. Ich weiß nicht, ob ihr so ein bisschen im Geschichtsunterricht das gehabt habt, wo Korinth ungefähr lag. Das ist ja Griechenland, ne? Die Stadt lag strategisch auf einer Landenge, die den Peloponnes mit dem griechischen Festland verband. Das heißt, 2 bedeutende Häfen machten Korinth zu einem Dreh- und Angelpunkt für den Warenverkehr und zog Menschen aus dem gesamten Mittelmeerraum an. So ein bisschen hier wie bei uns, wenn man über den Rhein will, dann kommt man an Mainz und Wiesbaden nicht vorbei. Nach der Zerstörung durch die Römer im Jahr 146 vor Christus war Korinth jahrzehntelang verlassen tatsächlich. Erst 44 vor Christus wurde die Stadt von Julius Caesar wieder aufgebaut, und zwar mit einer völlig neuen Bevölkerung. Freigelassene Sklaven, ehemalige Strafgefangene und Abenteurer aus allen Teilen des Römischen Reiches ließ er dort ansiedeln. Also eher so ein bisschen wie Australien und nicht wie Mainz. Aber natürlich kann man sich vorstellen, dass diese Mischung zu einer äußerst heterogenen Gesellschaft führte. Unterschiedliche Kulturen, Sprachen, Religionen, soziale Schichten prägten das Stadtbild. Und mitten in diesem Umfeld entstand sie, die christliche Gemeinde. Auch die Mitglieder der Gemeinde brachten deswegen natürlich unterschiedliche Hintergründe mit. Kulturelle Tradition, religiöse Prägung und soziale Unterschiede. Während einige Gemeindemitglieder in Armut lebten und als Sklaven dienten, gehörten andere zur wohlhabenden Elite, die ihre Häuser für Gottesdienste und Mahlzeiten öffnen könnte. Und es ist natürlich so, dass diese Gegensätze zwangsläufig zu Spannungen führen, wie Paulus sie auch in seinem Brief beschreibt. Zudem hatte die Gemeinde etwas für sich entdeckt, das Wirken des Heiligen Geistes. Und wer sich so mit dem Heiligen Geist beschäftigt, der weiß, der weht, wo er will. Und auch das führt natürlich zu Spannung, wenn so ein Geist weht, wo er will, weil man ist sich vielleicht nicht immer einig, wo er weht und wann er weht und wie er zu wehen hat. Die Korinther aber legten großen Wert auf die Charismen, also die besonderen Gaben des Geistes, die sie als Zeichen göttlicher Gegenwart und Leitung ansahen. Doch wie gesagt, auch hier gab es Missverständnis und Stolz, was Paulus dazu veranlasste, daran zu erinnern, dass jede Gabe der Erbauung der Gemeinschaft dienen sollte. Wir sehen also eine vielfältige Gesellschaft, eine vielfältige Gemeinde, eine vielfältige Situation mit viel Konfliktpotenzial, die auch ausgetragen wurde. Mich erinnert viel an unsere heutige Gesellschaft, die sehr plural ist, was ich sehr genieße, die sehr unterschiedlich ist, wo Menschen aus unterschiedlichen Herkünften kommen, wo Grenzen in Köpfen auch nicht mehr so groß sind wie früher, wo Ober- und Ingelheimer auf einmal zusammen in denselben Markt einkaufen gehen können. Das ist aus meiner Heimatstadt, das wäre nämlich früher nicht möglich gewesen. Wo selbst Wiesbadener und Mainzer sich freundlich begegnen können. Es ist eine Gesellschaft, die geprägt ist von Multikulti im positiven Sinne. Aber wie soll eine solche Gesellschaft und eine solche Gemeinschaft zusammenfinden? Paulus betont, dass die Grundlage jeder Einheit Jesus Christus selbst ist. Einen anderen Grund kann niemand legen als den, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus, ist einer der Spitzensätze des ersten Korintherbriefes. Nur durch ihn kann eine Gemeinde trotz aller Unterschiede bestehen und wachsen und die Gesellschaft mitprägen. Vielen ist vielleicht das Bild des Leibes bekannt, das Paulus im Korintherbrief verwendet, und das verdeutlicht so seine Idee. So wie ein Körper aus verschiedenen Gliedern besteht, die alle unterschiedliche Aufgaben haben, ist auch die Gemeinde eine Einheit, die von Jesus Christus als Haupt gelenkt wird. Und hier kommt unsere Jahreslosung ins Spiel. Denn die Liebe ist der Schlüssel zu dieser Gemeinschaft und zum Wirken der Gemeinde in der Welt. Dabei ist die Liebe, von der Paulus hier spricht, keine oberflächliche Emotion oder ein bloßes Wohlwollen oder Wohlgefühl. Im Griechischen, das wird auch vielen von euch bekannt sein oder vielleicht die, die mit Jesus schon länger unterwegs sind, haben das schon mal gehört, wird hier das Wort Agape verwendet. Und das beschreibt so diese selbstlose, göttliche Liebe. Es ist die Liebe, die Gott uns in Jesus Christus gezeigt hat, wo wir gerade gesungen haben, du bist die Liebe selbst. Eine Liebe, die nicht aufgrund von Verdiensten liebt, sondern weil sie sich entscheidet zu lieben. Und eben diese Liebe ist die Grundlage für jede christliche Gemeinschaft. Sie fordert uns heraus, uns immer wieder selbst zurückzunehmen, unsere Vorurteile zu überwinden, Christus in dem anderen Menschen zu sehen und aufeinander zuzugehen. Doch sie ist auch eine Liebe, die wir nicht aus uns selbst heraus wirken können, sondern die Gott uns durch Jesus Christus immer wieder schenken möchte. Interessanterweise, wenn ich mir den griechischen Urtext betrachte, dann ist sie wieder ein bisschen falsch übersetzt. Losungen haben das manchmal, man versucht die sehr prägnant zu halten und sehr greifbar zu machen und manchmal überträgt man dann auch etwas, aber im griechischen Urtext gibt es tatsächlich keine direkte Aufforderung zum Tun, also nicht alles, was ihr tut, das tut in Liebe, sondern wörtlich heißt es eigentlich, alles bei euch geschehe in Liebe. Alles bei euch geschehe in Liebe. Das impliziert für mich, dass es nicht nur um das aktive Handeln geht, sondern manchmal vielleicht auch um das Lassen. Manchmal bedeutet Liebe nicht nur aktiv etwas zu tun, sondern vielleicht auch auf etwas zu verzichten. Auf das letzte Wort in einer Diskussion, auf die das Durchsetzen der eigenen Meinung oder manchmal vielleicht auch auf eine übervolle Tagesordnung, die andere überfordern könnte. Es kann auch bedeuten, eine Pause einzulegen, um sich selbst oder anderen Menschen Zeit und Raum zu geben. Die Losung, alles, was ihr tut, geschehe in Liebe, ist eine Einladung. Es ist eine Einladung, Liebe nicht nur als eine gelegentliche Geste zu verstehen, auch wenn das schön ist, wenn ich mal die Spülmaschine ausräume oder den Abwasch tue, sondern als Grundhaltung, die unser gesamtes Leben durchzieht. Diese Jahreslosung, sie fordert uns auf, unsere Entscheidung, Wort und Handlung immer wieder daraufhin zu überprüfen, ob sie von Liebe wirklich geprägt sind. Wie könnte das in der Praxis aussehen? Ich glaube, Liebe kann sich auf sehr viele Weisen ausdrücken, abhängig von den jeweiligen Umständen. Das ist das Gemeine an Liebe und am liebevoll Handeln. Es gibt kein Patentrezept. Es ist abhängig von den Begegnungen, die wir haben. Aber vielleicht einige konkrete Beispiele, wie wir diese Haltung im Alltag leben können. Wir können sie in Beziehung leben. Liebe bedeutet, den anderen in seiner Einzigartigkeit und Gottesgeschaffenheit zu respektieren und anzunehmen, auch wenn Meinungsverschiedenheiten manchmal auftreten können. Sie zeigt sich auch darin, dass wir, je so groß der Graben zwischen uns auch scheint, aufeinander zugehen können, ja manchmal uns sogar entschuldigen könnten, wenn wir einen Fehler gemacht haben und bereit sind zu vergeben, dem anderen nichts nachzutragen. Könnte auch bedeuten, am Arbeitsplatz, in der Schule oder in der Familie die Liebe zu zeigen im Umgang miteinander, indem wir freundlich und respektvoll miteinander umgehen, auch und gerade in stressigen Situationen. Ihr wisst, Stress lässt Menschen Dinge tun, die sie in ruhigen Umständen niemals gesagt oder getan hätten. Es bedeutet auch, andere wohlwollend zu unterstützen, und zwar so, dass ich mich nicht nur um meine eigenen Interessen kümmere, sondern andere unterstütze. Manchmal kostet mich das auch was. Es geht natürlich aber auch um Liebe im gesellschaftlichen Miteinander. Liebe drückt sich aus, indem ich anderen Menschen freundlich begegne. Das ist ein ganz kleiner Anfang. Oder eine helfende Hand jemandem reiche oder die Bereitschaft habe, jemandem zuzuhören, auch wenn er mir voll auf den Keks geht. Sie kann auch bedeuten und sie sollte auch bedeuten, sich für Gerechtigkeit einzusetzen. Nicht wegzugucken, wenn Unrecht geschieht und Menschen, die in Not sind, aktiv zu helfen. Das klingt jetzt alles sehr moralinsauer, wenn ich so die ganz konkreten Beispiele habe, aber es geht eben genau darum. Nämlich indem wir unser Tun an der Liebe ausrichten, werden wir automatisch zu Botschaftern der Liebe Gottes in dieser Welt, die leider, und das meine ich nicht als Urteil über die Welt, ich fühle mich als Teil dessen, die leider oft von Egoismus und Trennung geprägt ist. Hier liegt für mich die Schnittstelle von einem Gemeindetext, denn Paulus schreibt ja ganz konkret an die Korinthergemeinde und unserem persönlichen Leben. Ja, Paulus ermahnt in erster Linie die Gemeinde. Paulus würde sagen, liebe Kreuzkirche, liebe Menschen der Kreuzkirche, liebt einander. Denn die Gemeinde ist Vorbild, sie ist Abbild und sie ist Anschauungsbeispiel für die Liebe. Aber die Gemeinde zieht automatisch, meiner Meinung nach, immer weitere Kreise. Weil wir als Gemeinde Salz und Licht sind und jeder einzelne von uns ist Salz und Licht und gibt die Liebe Gottes, wie er sie in der Gemeinde lernt und erfährt, an sein persönliches Umfeld weiter. Deswegen setzt Paulus auch einen sehr hohen Maßstab an die Gemeinde an, weil Christen, Jesus-Nachfolger, in ihr lernen, wie Liebe funktioniert und sie dann nach außen weitergeben. Somit ist dieser Text nicht nur ein Gemeindetext, sondern er beschreibt implizit auch, wie jeder Einzelne von uns immer lieben kann und soll. Ihr Lieben, das Ende eines Jahres und der Beginn eines neuen sind Momente, die uns Gelegenheit geben, Bilanz zu ziehen und uns auch neu auszurichten. Und jetzt frage ich dich konkret: Alles, was du tust, geschehe in Liebe? Vielleicht gab es im vergangenen Jahr Herausforderungen, bei denen auch bei dir die Liebe fehlte. Sei es in zwischenmenschlichen Beziehungen, sei es im Umgang mit Menschen, die dir begegnet sind, in der Gemeinde oder außerhalb, oder in der Art, wie du auch mit dir selbst umgegangen bist. Paulus schreibt immer wieder darüber, dass jeder Mensch 100% Gnade braucht. Und wenn er sagt, alles, was ihr tut, geschehe in göttlicher Liebe, dann meint er auch, dass wir immer wieder eintauchen dürfen bei Jesus Christus. Und vielleicht ist dein Herz an der einen oder anderen Stelle schwer, weil du denkst, das war nicht so richtig Liebe. Dann lade ich dich ein, zu Jesus zu kommen, der die Liebe selbst ist, bei dem 100% Gnade ist. Und dort zu landen und dich wieder neu auszurichten auf diese Liebe Gottes. Nach vorne zu blicken, nicht in der Vergangenheit zu verharren, sondern Vergebung zu erfahren. Ich liebe es an der Bibel, dass dort beschrieben wird, dass etwas geschieht, wenn wir mit Liebe unterwegs sind. Denn Liebe hat eine Folge. Wisst ihr, was die Folge von Liebe ist? Freude. Deswegen möchte ich, dass du nicht aufhörst, in dieser Predigt daran zu denken, wo dir Liebe nicht gelungen ist, sondern ich möchte jetzt gerne von dir, ich lade dich ein, dass du an Momente denkst, wo du das Gefühl hattest, hier war Liebe. Und wenn du das so in dein Herz lässt, dann erfährst du, was göttliche Freude ist. Ich finde, das ist ein wahnsinnig schönes Gefühl. Und in mir geht das so, dass ich mich nach mehr Freudenmomenten sehne in meinem Leben. Und die Losung lädt dich dazu ein und mich dazu ein, nicht in der Vergangenheit zu verharren, sondern nach vorne zu blicken und mutig zu sein und mehr Freudemomente in unserem Leben zuzulassen. Es kann sein, dass du dafür alte Konflikte loslassen musst, dass es Beziehungen gibt, in denen es ungelöste Spannung gibt. Vielleicht ist heute der Moment gekommen, um aufeinander zuzugehen und Schritte der Versöhnung zu wagen. Vielleicht ist es an der Zeit, dich selbst mehr zu lieben, dich mehr als Kind Gottes zu begreifen, das durch und durch geliebt ist mit allen Fehlern und Schwächen und darauf zu vertrauen, dass diese Liebe Gottes, er, der die Liebe selbst ist, auch für dich gilt. Vielleicht ist es aber auch dann an der Zeit zu sagen, ich möchte eine Entscheidung treffen, mein Handeln stärker an der Liebe auszurichten. Denn welche Veränderungen könnten dadurch entstehen in unserem Leben, in unserer Umgebung und vielleicht sogar in der Welt? Am Ende bleibt vielleicht die Frage, warum sollten wir überhaupt in Liebe handeln? Und die Bibel gibt darauf eine sehr klare Antwort, die ich wahnsinnig tröstlich finde in all dem, was mich und meine Beziehung so angeht. Sie lautet, weil Gott uns zuerst geliebt hat. In 1. Johannes 4, Vers 19 heißt, wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Die Liebe, die Gott uns schenkt, ist bedingungslos und umfassend. Sie zeigt sich im kleinen Kind an der Krippe, was wir gerade gefeiert haben, und das Kirchenjahr geht ja jetzt schon wieder 2025 auf Ostern zu. So Jahre gehen ja schnell rum. Auch im Leben, Sterben und der Auferstehung Jesu Christi. Diese Liebe ist die Quelle, aus der wir schöpfen können, wenn unsere eigene Kraft und Geduld erschöpft sind. Und indem wir in dieser Liebe handeln, geben wir etwas von dieser Liebe weiter und lassen andere Menschen etwas von der Gegenwart Gottes erfahren. Wir können also diese Liebe ein bisschen wie eine Art Kompass mitnehmen. Sie erinnert uns daran, uns auszurichten, dass alles, was wir tun, in Liebe geschehen soll. Nicht aus Zwang, sondern aus einer inneren Haltung heraus, die von Gottes Liebe inspiriert ist. Ihr Lieben, 2 Tage noch, dann war 2024 und 2025 steht vor der Tür, ist da. Lassen wir uns doch noch, zumindest für 2 Tage vielleicht, von der Jahreslosung 2024 ein letztes Mal herausfordern. Lasst uns darum bitten, im kommenden Jahr die Kraft und den Mut zu finden, diese Liebe in unserem Alltag zu leben. Und mögen wir offen sein für die Begegnung, die Gott uns schenkt, und bereit, auf andere zuzugehen. Und mögen wir immer wieder erfahren, dass diese Liebe auch uns trägt und uns neues Leben schenkt. Amen.